Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Ein Investigativjournalist geht, weil er keinen Rückhalt aus seiner Chefredaktion bekommt. Noch dazu nach einer Enthüllung einer Affäre im eigenen Haus. So geschehen beim französischen Satireblatt Canard Enchaîné. Gleich mehr dazu. Auch ein Beispiel, das zeigt, wenn es um das Weiterreichen brenzliger Informationen geht, dann wird für Informanten und Investigativjournalisten häufig nicht genug getan. In Deutschland sollen Whistleblower besser geschützt werden. Nach einigen Anläufen liegt jetzt ein Kompromissentwurf dazu vor. Eine Wächterfunktion der Medien, die sucht man bei der RAI, der italienischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, meist vergeblich. Eher ist es so, dass sich die Politik die Personalspitze des Senders selbst aussucht. Das war schon immer so. Spätestens 2004 mit Silvio Berlusconis Mediengesetz wurde die Vorherrschaft der Politik über das Staatsfernsehen manifestiert. Und auch die aktuelle ultrarechte Regierung macht sich die Servilität des Senders gegenüber der Politik zunutze. Viele behaupten sogar, die Selbstzensur habe bei der RAI System. Dem Vorstandsvorsitzenden der RAI, Carlo Fuates, wurde der politisch verordnete Druck nun zu massiv. Deshalb hat er gerade seinen Rücktritt erklärt. Sprechen möchte ich darüber jetzt mit Jörg Seiselberg, ARD-Korrespondent in Rom. Herr Seiselberg, was waren denn die genauen Gründe für seinen Rücktritt? Hat er selbst dazu etwas gesagt?
Er hat eine schriftliche Erklärung abgegeben. Darin sagt er, Grund für seinen Abschied sei, dass im Vorstand der RAI keine konstruktive Zusammenarbeit mehr möglich sei. Das ist eine Formulierung, die wir hier in Italien schon kennen, die üblicherweise verwendet wird, um zu sagen, die Mitglieder im Vorstand, die überwiegend von den Parteien dorthin entsandt werden, sind auf Abschied eingestellt. Die bisherige Minderheit, also jetzt aktuell die politische Rechte, setzt darauf, dass sie künftig die Mehrheit sein wird im Vorstand der RAI und deswegen wird da nicht mehr vernünftig gearbeitet. Eine typische Phase in der RAI-Spitze nach einem politischen Wechsel, das erleben wir auch jetzt, ist ein zentraler Grund für Fuates Abschied. Aber Sie haben es angedeutet, Fuates setzt in seiner Rücktrittserklärung auch eine politische Spitze gegen die Regierung Meloni und ihren Versuch der Einflussnahme, sagt, dass es einen politischen Konflikt um seine Person gegeben habe und dass er Änderungen am Programm ablehne. Konflikte gab es in den vergangenen Wochen beispielsweise beim Musikfestival in Sanremo, das in diesem Jahr sehr politisch war. An allen Abenden gab es da teilweise scharfe Kritik an der neuen rechten Regierung und Meloni. Fuates hat sich da vor die zuständigen Redakteure und den Moderator gestellt und sie verteidigt und sich damit keine Freunde in der Regierung gemacht. Fuates geht jetzt nicht wirklich aus eigenem Antrieb, aber er fällt relativ weich. Es gibt von Seiten der Regierung Meloni das Okay, dass er Superintendent der Oper in Neapel werden soll. Also da bekommt er zumindest eine Position, mit der er so ein bisschen abgefunden werden soll.
Heißt das Ganze denn, dass die RAI unter der ultrarechten Regierung noch einmal mehr unter dem Einfluss der Politik steht?
Also wir würden uns in die Tasche lügen, wenn wir sagen würden, es gab bislang keinen Einfluss der Politik in der RAI. Es ist immer ein bisschen weniger wahrnehmbar bei den sogenannten Expertenregierungen, wie Mario Draghi sie ja geführt hat. Also in den vergangenen Jahren war das weniger stark zu spüren. Aber auch da, wenn wir da genau hingeschaut haben, haben die Parteien die Fernseh- und Radioprogramme weitgehend unter sich aufgeteilt. Also das erste Fernsehprogramm war in den Händen der Fünf-Sterne-Bewegung, das dritte Fernsehprogramm in den Händen der Sozialdemokraten und das zweite Fernsehprogramm, ganz interessant, war bereits in der Hand der Meloni-Partei Brüder Italiens. Programmchef war dort, Gennaro San Giuliano, der ist mittlerweile von Meloni zum Kulturminister gemacht worden, war früher mit Meloni gemeinsam in der neofaschistischen Jugendorganisation Fronte della Gioventù aktiv. Also das sind dann wirklich solche Leute, die im Rahmen der Pöstchenverteilung in der RAI dann halt auch auf Stühle kommen, wie den des Zuständigen für das zweite Fernsehprogramm, wie es in den vergangenen Jahren hier der Fall gewesen ist. Aber warum kann die RAI aufgeteilt werden unter den Parteien? Das liegt schlicht und einfach daran, dass die RAI, anders als die ARD in Deutschland, ein reiner Staatssender ist. Zu 99,5% gehört die RAI dem Finanzministerium, zu 0,5% so eine Art italienischen GEMA. Also die Politik ist Besitzer der RAI und das ist bei jedem Regierungswechsel dann auch spürbar, dass dort halt Chefsessel ausgewechselt werden, auch teilweise Moderatoren neu gesetzt werden in die Regierung. Das ist nichts Neues. Auch die Regierung Meloni macht das jetzt in einer allerdings sehr konsequenten Art und Weise.
Wie steht es denn um das Vertrauen der Bevölkerung in die RAI? Ist das noch so etwas überhaupt wie ein Massenmedium oder spielt die RAI eigentlich gar keine große Rolle mehr in Italien?
Die RAI ist immer noch die Nummer eins im Fernsehen, relativ knapp, aber jeder dritte Italiener und jede dritte Italienerin guckt jeden Abend eines der RAI-Programme. Damit liegen die RAI-Programme immer noch knapp vor den Kanälen der Mediengruppe Mediaset, also der Gruppe Berlusconis, was im Umkehrschluss bedeutet, dass trotz dieser Einflussnahme der Politik über Jahre und Jahrzehnte es schon den Redakteurinnen und Redakteuren der RAI gelingt, ein ganz veritables Programm zu machen, das zumindest bei den Menschen ankommt. Quotenbringer sind dabei. Das sind dann allerdings, wenn man genau hinguckt, schon relativ schlicht gestrickte Spielshows häufig. Teilweise aber auch wirklich gut gemachte Filme oder Serien.
Der Chef der öffentlich-rechtlichen RAI in Italien wirft das Handtuch. Und darüber sprach ich mit Jörg Seiselberg. Vielen Dank. Was passiert in deutschen Unternehmen eigentlich, wenn einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin etwas auffällt, was massiv gegen hausinterne Regeln verstößt? Wenn zum Beispiel Straftaten stattfinden wie Korruption oder Datenmissbrauch? Bisher ist es tatsächlich so, dass diese Personen grundsätzlich auch bei uns nicht vor Repressalien geschützt sind. Das Whistleblower-Gesetz soll das ändern. Beschäftigte in Unternehmen oder Behörden sollen künftig Hinweise besser weitergeben können, auch wenn diese als geheim oder geschützt eingestuft sind. Um das Gesetzesvorhaben gab es im Vorfeld seit langem immer wieder Ärger. Jetzt zeigen sich Bund und Länder endlich kompromissbereit. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Eigentlich sollte das Gesetz ja schon Ende 2021 umgesetzt werden. Warum hat das nicht geklappt?
Es gab schon während der Großen Koalition erste Anläufe, aber man konnte sich nie einigen. Schon damals hatten CDU, CSU die Sorge, dass der Wirtschaft zu viel zugemutet wird. Wir erinnern uns, damals Belastungen durch die Corona-Krise. Im vergangenen Jahr war das Argument die Gaskrise. Denn es ist ja so, das Gesetz soll, Sie haben es gesagt, verhindern einerseits, dass Hinweisgeber Repressalien erleiden, als zum Beispiel entlassen werden oder dass ihnen die Beförderung verweigert wird, weil sie Missstände anzeigen intern. Aber es ist nicht das Einzige, nämlich auch jede Firma ab 50 Mitarbeitern muss Meldestellen für Whistleblower einrichten und diese Stellen sollen den Meldungen dann auch nachgehen. Im Idealfall soll es übrigens dafür sorgen, dass die Mitarbeiter eben nicht gleich an die Medien gehen, wenn sie irgendwelche Missstände sehen. Ja, und diese Meldestelle, die können kleine Unternehmen zwar in Anwaltskanzleien auslagern, man kann sich auch zusammenschließen, aber das Argument ist eben, ja, das ist eine Belastung. Tja, jetzt war es so, im vergangenen Dezember hat die Ampel das Gesetz trotzdem durch den Bundestag gebracht. Die hatten sich relativ schnell geeinigt, aber dann war die Union eben im Bundesrat wieder zur Stelle und hat das Ganze blockiert. Jetzt ist man nach einigen Irrungen und Wirrungen im Vermittlungsausschuss gelandet und letzte Woche hat sich da eine Arbeitsgruppe geeinigt auf einen Kompromiss, der heute Abend dann im Vermittlungsausschuss beschlossen werden wird.
Und was macht die Entscheidung, die da jetzt ansteht, zu einem Kompromiss? Also was wird sich ändern und was wird sich nicht ändern?
Naja, was sich tatsächlich ändert, ist, es wird wirtschaftsfreundlicher. Der Hinweisgeberschutz wird im anonymen Bereich etwas aufgeweicht. Ich muss nämlich eigentlich war vorgesehen, ich muss als Mitarbeiter oder Subunternehmer oder was auch immer auch die Möglichkeit haben, mich anonym mit Hinweisen auf Missstände zu melden. Bislang war da nicht nur vorgesehen, dass es eine Meldestelle gibt bei Firmen, die mit denen, wo sie anonyme Hinweise bekommen, sondern dass man auch anonym mit denen kommunizieren kann. Also da genügt dann eben nicht mehr der tote Briefkasten neben der Kantine, sondern da muss tatsächlich ein System aufgebaut werden. Und jetzt, so sieht's aus vor der finalen Abstimmung, ist es eben so, dass eben dieser anonyme Kanal zur Rückkommunikation nicht mehr nötig ist, also das Hin- und Herschreiben von Nachrichten und anonyme Meldungen muss man nicht mehr verpflichtend bearbeiten, sondern sollte es. Also das Argument war immer so, Anonymität sorgt für Denunziationen und falsche Anschuldigungen. Die Erfahrungen in anderen Ländern, die es umgesetzt haben, zeigt, dass das nicht der Fall war. Was bleibt, und das ist der Ampel wichtig ist, ist, dass man über das EU-Recht hinausgeht und auch nationales Recht anwendet, nämlich strafrechtsbewährtes und bestimmte Ordnungswidrigkeiten. Die sind jetzt durch den Whistleblower-Schutz geschützt.
Und welche Folgen hat das Gesetz für Medien, die sich an Whistleblower wenden?
Naja, wenn wir in die Praxis gucken, 9 von 10 Fällen würde ich jetzt mal so sagen, rund um Whistleblower laufen ja so, ich habe eine Quelle, verwerte die Information, lasse die Quelle auch zu Wort kommen, aber anonym und ich schütze natürlich diese Quelle als Journalist. Diese Fälle haben mit dem Hinweisgeberschutzgesetz wenig zu tun, sondern es geht um die Fälle, in denen Information ja oft so spezifisch ist, dass es eigentlich gar keine andere Möglichkeit gibt, als den Namen zu nennen oder indem die Person dezidiert ein Interesse daran hat, mit eigenem Namen Vorwürfe gegen den Dienstherrn oder den Arbeitgeber zu erheben. Und solche namentlichen Hinweisgeber, da gibt es einen Paragraphen, der regelt, unter welchen bestimmten Voraussetzungen sie eben sich an die Öffentlichkeit wenden können. Also sie müssen zum Beispiel diese interne Meldestelle, von der ich vorhin gesprochen habe, die eingeführt werden muss, die müssen sie vorher kontaktiert haben, dann entweder keine Antwort erhalten oder ein nur unzureichendes Verfahren bekommen haben. Sie müssen eine andere Möglichkeit wäre, dass sie Sorge haben, dass Beweismittel vernichtet werden könnten, wenn sie die Information nicht veröffentlichen, oder sie fürchten wirklich Repressalien. Vielleicht kann man so verkürzen, wenn ich als Hinweisgeber etwas veröffentliche oder durchsteche und nicht anonym bleiben möchte, muss ich künftig eben ganz genau abwägen, welche anderen Wege ich vorher genommen haben muss, bevor ich das machen kann.
Dass Mitarbeitende von Geheimdiensten nicht mitgemeint sind, Stichwort Snowden-Klausel, so wird das dann ja genannt, das wurde auch schon kritisiert. Was hat es damit auf sich?
Ja, hier gibt es einfach keinen Whistleblower-Schutz, beziehungsweise als BND-Mitarbeiter habe ich keine Möglichkeit, mich zum Beispiel an das Bundesamt für Justiz, wo es eine neue Stelle dafür geben soll, zu melden, wenn ich von illegalen Aktivitäten etwas mitbekomme. Ich muss weiterhin gucken, dass ich mich da auf den klassischen Dienstweg verlasse oder mich eben an Medien wenden, wenn ich mit dem entsprechenden Risiko das eben machen möchte. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Angelegenheiten der nationalen Sicherheit und auch Verschlusssachen nicht unter dieses Hinweisgeberschutzgesetz fallen. Das bedeutet, ich habe als Behörde theoretisch jetzt nochmal mehr Anreiz, heikle Vorgänge als Verschlusssache einzustufen, weil ich damit eben das Risiko senke, dass es von einem Whistleblower gemeldet wird und an die Öffentlichkeit gerät.
Bund und Länder haben sich auf ein Whistleblower-Gesetz geeinigt. Darüber sprach ich mit meinem Kollegen Johannes Kuhn aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. €12.000 für Zigarren von einem französischen Staatsdiener auf Staatskosten eingekauft. Ein eigener Friseur, den sich der ehemalige französische Staatspräsident François Hollande für sich ganz alleine leistete. €900.000 für Beratertätigkeiten. Die leistete sich der ehemalige Präsidentschaftskandidat François Fillon und stellte sie ebenfalls dem Staat in Rechnung. All diese Skandale und noch sehr viele mehr wurden von der französischen satirischen Wochenzeitung Canard Enchaîné aufgedeckt. Das Blatt, stets mit 8 Seiten Umfang, gibt es schon seit 1915, zweifarbig in Rot und Schwarz. Lange Zeit galt der Canard, ein umgangssprachliches Wort für Zeitung, als absolut unbestechlich. Seit einigen Wochen aber sorgt der Canard für Aufregung. In der Redaktion sollen Gelder veruntreut worden sein. Christiane Kess, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Paris, worum genau geht es bei der Affäre?
Es geht um eine mögliche Scheinbeschäftigung beim Canard Enchaîné selbst. Enthüllt hat das der Investigativjournalist Christophe Nobili. Er arbeitet seit 2005 beim Canard Enchaîné und ist im Präsidentschaftswahlkampf 2017 vor allem bekannt geworden, weil er die Scheinbeschäftigungsaffäre um den damaligen konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon mit aufgedeckt hat. Daraufhin ist Fillon im ersten Wahlgang aus dem Rennen um die Präsidentschaft ausgeschieden. Jetzt erhebt Christophe Nobili diesen Vorwurf gegen die eigene Zeitung, dass die 25 Jahre lang eine fiktive Mitarbeiterin beschäftigt habe, ohne dass diese für das Blatt überhaupt gearbeitet hat. Es soll um 1,5 Millionen Euro Lohn gehen, die in der Zeit geflossen sind. Diese mutmaßlich fiktive Mitarbeiterin ist Edith Escaro, die Ehefrau des langjährigen Karikaturisten für den Canard Enchaîné, André Escaro. Dieser wiederum gilt als Koryphäe der Zeitung. Er ist heute schon 95 Jahre alt.
Wie wurde die Affäre denn bekannt?
Ja, Nobili ist eher zufällig schon vor ein paar Jahren in der Redaktion auf diese Information gestoßen. Er hat sie dann durch einen Informanten bestätigen können. Und dann stand er vor dieser schwierigen Entscheidung, wie geht er damit um? Wird er den Skandal im eigenen Haus ans Licht bringen und diese Zeitung, die ihm selber auch sehr viel wert ist, in Misskredit bringen? Aber wenn er es nicht getan hätte, hätte er damit gegen das journalistische Berufsethos verstoßen und damit war die Entscheidung für ihn eigentlich klar. Er hat dann erst einmal letztes Frühjahr die Leitung der Zeitung mit diesem Vorwurf konfrontiert, aber deren Reaktion war, dass sie Nobili Verleumdung vorgeworfen hat. Und dann hat Nobili im August letzten Jahres seine Recherchen der Pariser Staatsanwaltschaft übergeben. Die hat Ermittlungen aufgenommen und schlussendlich hat Nobili in diesem März ein Buch veröffentlicht über diese Affäre mit dem Titel Cher Canard.
Und wie hat die Leitung des Canard Enchaîné auf all das reagiert?
Die Chefredaktion hat in einem Leitartikel sich erst einmal verteidigt und diese Lohnzahlungen an die Ehefrau des Zeichners André Escaro damit begründet, dass sie gesagt hat, Edith Escaro habe ihrem Mann ja auch bei seiner Arbeit geholfen. Die Leitung des Canard Enchaîné will auch die Ergebnisse der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erst einmal abwarten, ob bei diesem Arrangement, wie es heißt, alles rechtens ist oder eben nicht, so wie Christophe Nobili das sagt. Die Leserinnen und Leser sind auf alle Fälle enttäuscht. Es gibt entsprechende Leserzuschriften. Die sind allerdings nicht vom Canard Enchaîné veröffentlicht worden, sondern wiederum in Christophe Nobilis Buch. Aber man kann schon jetzt sagen, es ist ein enormer Image-Schaden für das Blatt entstanden.
Und wie geht es mit dem Journalisten Christophe Nobili jetzt weiter? Hat er sich selbst dazu schon öffentlich geäußert?
Also er ist seit Anfang April von seiner Arbeit beim Canard Enchaîné suspendiert, bekommt auch kein Gehalt mehr. Er soll entlassen werden. Das ist nicht so ganz einfach bei ihm. Er ist arbeitsrechtlich geschützt, weil er Delegierter einer Gewerkschaft ist. Er hat vor ein paar Tagen bei einer Signierstunde beschrieben, wie stolz er darauf war, als Investigativjournalist beim Canard Enchaîné in den letzten 18 Jahren gearbeitet zu haben und dass er dort viel gelernt hat. Es ist eine besondere Gemeinschaft. Ein bisschen geheim und das muss sie auch sein. Es ist auch eine Familie mit ihren Geheimnissen. Als ich 2017 während der Präsidentschaftswahl mit zwei Kollegen das entdeckt habe, was zur Affäre Fillon wurde, war ich am Ende meines Traumes angelangt und hatte ein perfektes journalistisches Leben. Ja, ein perfektes journalistisches Leben, jetzt aber Enttäuschung und ein Schock, wie Nobili sagt, mit diesem Verdacht, dass sich, er hat es so ausgedrückt, die Leiche im eigenen Keller befinden könnte. Die Belegschaft schlussendlich ist gespalten. Es gibt diejenigen, die Nobili vorwerfen, er habe das eigene Nest beschmutzt. Es gibt aber auch 27 Mitglieder der Redaktion, die in einem Brief an die Chefredaktion sich dafür eingesetzt haben, dass Nobili nicht entlassen werden soll und ähnlich geäußert hat sich auch Claude Angeli. Er war gut 20 Jahre lang der Chefredakteur von Canard Enchaîné. Er ist heute 92 Jahre alt und hat in Le Monde in der Zeitung gesagt, er wolle, dass die Entlassung von Christophe Nobili gestoppt wird und wortwörtlich, ich rufe zu einer Waffenruhe auf.
Christiane Kess über den Umgang mit Selbstkritik bei der französischen Satirezeitschrift Canard Enchaîné. Die Macht, die Zukunft der Republik zu gestalten, liegt in den Händen von Journalisten zukünftiger Generationen, sagte der US-amerikanische Verleger Joseph Pulitzer einmal. Nach ihm ist der renommierteste Medienpreis benannt, der seit 1917 jährlich vergeben wird. In diesem Jahr gab es in der Kategorie Medien gleich mehrere Auszeichnungen für die Ukraine-Kriegsberichterstattung. Einzelheiten von Peter Mücke aus New York.
Wie zu erwarten war der Krieg in der Ukraine das dominierende Thema bei der Bekanntgabe der Pulitzer-Preisgewinner. Im vergangenen Jahr hatte die Jury noch die ukrainischen Journalisten mit einem Sonderpreis für ihren Mut, ihre Ausdauer und ihr Engagement bedacht. In diesem Jahr wurde die Arbeit vor allem US-amerikanischer Medien vor Ort geehrt, etwa in der renommiertesten Kategorie Public Service, Dienst an der Öffentlichkeit. Die Pulitzer-Verwaltungschefin Marjorie Miller.
And the prize goes to
Der Preis geht an die Associated Press für die Berichterstattung aus der belagerten Stadt Mariupol, dem Schauplatz von Massakern an Zivilisten nach der Invasion Russlands in die Ukraine. Journalisten der US-Nachrichtenagentur berichteten fast 3 Wochen lang als einzige ausländische Medienvertreter aus der schwer umkämpften Hafenstadt bis zu ihrer Erstürmung durch russische Truppen. AP bekam auch den Breaking News Preis für Fotografie für die Nachrichtenbilder aus den ersten Wochen des Krieges.
This year, the storytelling is once again.
Auch in diesem Jahr sind die erzählten Geschichten wieder sehr beeindruckend. Ein Wort beschreibt diese Bemühungen: mutig. Aus versteckten Ecken einer Schule, über die ausgebombten Wohnungen verängstigter Familien, bis hin zu den entlegensten Winkeln der Natur. Journalisten führen uns an Orte, die die meisten von uns nicht erreichen können, und öffnen uns die Augen für Ereignisse, die die meisten von uns nicht sehen können. So Neil Brown, einer der Vorsitzenden des Pulitzer-Preiskomitees. Das gilt auch für die, Zitat, unerschrockene Berichterstattung der New York Times aus der Ukraine, vor allem aber für die 8 Monate lange Recherche über Morde an Zivilisten in der Stadt Butscha, wofür die Zeitung den Preis für International Reporting bekam. Journalisten zahlen einen erheblichen Preis dafür, dass sie die Mächtigen zur Rechenschaft ziehen. Oft werden sie schikaniert, bedroht, angegriffen und als Geiseln genommen. Deshalb wollen wir besonders auf die skandalöse und rechtswidrige Inhaftierung des Wall Street Journal Reporters Evan Gershkovich in Russland hinweisen. Der 32-Jährige sitzt in Moskau in Haft. Die russischen Behörden werfen ihm Spionage vor. Das Pulitzer-Preiskomitee schloss sich der Forderung vieler anderer Organisationen an und fordert die Freilassung des Reporters. Die Kategorie Breaking News gewann die Los Angeles Times für eine Recherche über Rassismus bei lokalen Politikern der Stadt. Im Bereich nationale Berichterstattung zeichnete die Jury Caroline Kitchener von der Washington Post aus. Für die unerschrockene Berichterstattung über die komplexen Folgen des Roe v. Wade-Urteils, insbesondere die Geschichte einer Teenagerin aus Texas, die Zwillinge zur Welt brachte, weil eine Abtreibung nach den neuen Beschränkungen nicht mehr möglich war. Der seit 1917 verliehene und vom ungarisch-amerikanischen Verleger Joseph Pulitzer gestiftete Preis gilt als die begehrteste Auszeichnung für Journalisten. 15 der 23 Kategorien sind journalistischen Arbeiten vorbehalten. Die Auszeichnung wird aber auch für Theater, Musik und Literatur vergeben. Der Preis in der Kategorie Roman in diesem Jahr gleich 2-mal. An Barbara Kingsolver für Demon Copperhead und Hernan Diaz für Trust. Das Buch ist in Deutschland unter dem Titel Treue erschienen.
Die New York Times und die Nachrichtenagentur AP sind für ihre Ukraine-Berichterstattung mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden, Peter Mücke berichtete. Auch im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten, geht es um die Frage, ob der Angriffskrieg auf die Ukraine als Zeitenwende nicht nur des Politischen, sondern auch des Erzählens gelesen werden kann. Für Medias Res war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.